Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren.
Robotersysteme im Operationssaal sind die neueste und modernste Entwicklung im Rahmen der minimalinvasiven Chirurgie. Unter anderem ist die Roboterassistenz bei Eingriffen an den Verdauungsorganen, bei der sogenannten Viszeralchirurgie, auf dem Vormarsch. Professor Alexis Ulrich ist Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Lukas-Krankenhaus des Rheinland-Klinikums Neuss. Er operiert unter anderem die Speiseröhre roboterassistiert. Herr Professor Ulrich, warum haben Sie sich entschieden, bei Eingriffen an der Speiseröhre den Roboter zur Hilfe zu nehmen?
Vor ungefähr 10 Jahren habe ich mit der Roboterchirurgie angefangen, damals erst bei Darmeingriffen am Dickdarm und am Mastdarm, dem Rektum. Und dann lag es natürlich irgendwann nahe, auch auf die Speiseröhre umzusteigen. Gerade Operationen an der Speiseröhre sind ja sehr komplexe Operationen und der Roboter ermöglicht es uns, sehr schwierige Operationen auch minimalinvasiv, das heißt mit kleinen Schnitten und Gewebe und patientenschonend durchzuführen. Gerade bei der Speiseröhrenchirurgie lohnt sich der Roboter, da die Belastung für die Patienten sehr hoch ist. Wir müssen sowohl im Bauchraum als auch im Brustkorb operieren. Wir sprechen dann von 2 Höhleneingriffen und das ist für den Körper eine sehr große Belastung. Durch den Roboter können wir diese Operation minimalinvasiv durchführen. Wir vermeiden dadurch sehr große Schnitte. Die größten Schnitte sind vielleicht am Brustkorb 5 Zentimeter. Und alle anderen Schnitte im Bauchraum oder am Brustkorb sind maximal 2 Zentimeter groß. Zudem können wir durch den Roboter extrem präzise arbeiten. Wir können Strukturen erhalten wie Nerven. Wir können durch die Vergrößerung, wir haben eine 10-fache Vergrößerung des Sichtfeldes, können wir natürlich alles extrem genau erkennen. Und wir können sehr präzise arbeiten, da eine Bewegung der Hand von 1 Zentimeter nur in 2 Millimeter Bewegung des Instruments übersetzt wird. Also dadurch ist man sehr präzise. Und Wackeln, Tremor gibt es mit dem Roboter auch nicht.
Nutzen Sie denn die Roboterassistenz für alle Eingriffe an der Speiseröhre oder nur für bestimmte?
Im Endeffekt kann man den Roboter für alle Eingriffe benutzen. Und so tun wir es auch. Ob das jetzt eine Achalasie ist, das heißt, der Pförtnermuskel zwischen Speiseröhre und dem Magen ist sehr eng, dann muss man den Muskel spalten. Das kann man mit dem Roboter sehr gut machen, weil man sehr präzise arbeiten kann. Ich hatte das eben schon ausgeführt. Aber die Hauptindikation für uns sind die bösartigen Eingriffe an der Speiseröhre, also das, was man als Laie Krebs nennt.
Können sich Patienten aussuchen, ob sie roboterassistiert operiert werden oder wer entscheidet das letztendlich?
Also normalerweise ist natürlich der behandelnde Chirurg derjenige, der ein Verfahren vorschlägt. Und in der Regel halten sich dann die Patienten auch daran oder wählen das von dem Chirurgen vorgeschlagene Verfahren. Aber gerade im Bereich der Speiseröhrenchirurgie bevorzugen wir den Einsatz des Roboters, sodass nur die Patienten nicht mit dem Roboter operiert werden, bei denen es Gründe gibt, warum man ihn am besten nicht einsetzt. Das könnte zum Beispiel sein, dass man schon mal größere offene Eingriffe am Bauchraum oder am Brustkorb gehabt hat, sodass man sehr, sehr viele Verwachsungen hat. Und wenn man sehr viele Verwachsungen hat, dann ist der Roboter natürlich nicht so ideal, wenn man diese erst lösen muss. Und mit der Auflösung ist das dann schwieriger als beim offenen Verfahren.
Vielleicht können Sie noch einmal erklären, wenn wir von Speiseröhrenkrebs ausgehen, wie so eine roboterassistierte Operation abläuft. Also welche Schritte übernehmen Sie oder Ihre Assistenz und wann genau kommt der Roboter ins Spiel?
Also der Roboter selber macht nichts. Eigentlich ist er streng genommen gar kein Roboter, sondern eigentlich ist es ein Telemanipulator. Also wir haben es hier nicht mit künstlicher Intelligenz zu tun, sondern es ist einfach nur ein Hilfsmittel für den Operateur, um die Bewegung des Operateurs umzusetzen in die Bewegungen eines Instruments. Also der Operateur macht im Endeffekt die gesamte Operation. Und in dem Moment, wo der Operateur seinen Kopf aus der Konsole, wir sitzen ja an einer Konsole sehr bequem, den Kopf aus dieser Konsole herausnimmt, in dem Moment macht der Roboter nichts mehr. Der Assistent, der natürlich auch am Patienten direkt sitzt, hat einen eigenen Zugang und kann darüber helfen, mal Gewebe weghalten oder Flüssigkeiten wegsaugen. Und er ist auch dafür da, die Instrumente zu wechseln, die halt immer mal wieder an den Armen des Roboters benutzt werden. Sie hatten jetzt ja gefragt, wie so eine Operation bei bösartigen Speiseröhrentumoren abläuft. Wir fangen in der Regel am Bauchraum an. Das heißt, wir versuchen, sämtliche Lymphknoten mitzunehmen, die in dem entsprechenden Versorgungsgebiet des Tumors sind. Wir müssen den Magen mobilisieren. Wir müssen aus dem Magen einen Schlauch bilden, um diesen dann hinterher aus dem Bauchraum in den Brustkorb zu verlagern. Wir brauchen ja irgendwo auch einen Ersatz für die Speiseröhre. Da eignet sich halt insbesondere der Magen hervorragend, weil wir ihn durch spezielle Techniken so verändern können, dass wir ihn eigentlich bis an den Hals verlagern können. Wenn wir das gemacht haben, dann gehen wir an den Brustkorb heran, um dann die Speiseröhre mit den Lymphknoten, die drumherum sind, zu entfernen. Da müssen wir aufpassen, dass wir die Hauptschlagader nicht verletzen, die direkt nebenan liegt. Da müssen wir auch darauf aufpassen, dass wir die Luftröhre nicht verletzen, weil auch die direkt neben der Speiseröhre verläuft. Und können dann hinterher, wenn wir die Speiseröhre abgesetzt haben, den Rest der Speiseröhre, den gesunden Teil, mit dem hochgezogenen Magen wieder verbinden. Und das machen wir, ich hatte es schon mal erwähnt, mit einem maximal 5 cm großen Schnitt im Bereich des Brustkorbs.
Dann stellt sich natürlich die Frage, wo und wie kommen die Instrumente, die Sie brauchen, in den Bauchraum bzw. in den Brustkorb hinein?
Dazu haben wir sogenannte Trokare. Das sind Metallröhrchen mit einem Durchmesser von 8 mm. Und die werden über kleine Schnitte direkt in den Bauchraum oder dann beim zweiten Schnitt in den Brustkorb eingebracht. Und die Roboterarme werden an diese Trokare angedockt. Dadurch können wir über diese Röhrchen die Instrumente einführen und der Roboter kann dann seine Arbeit verrichten, indem er halt die Instrumente entsprechend den Anforderungen des Operateurs bewegt.
Sie hatten vorhin ja schon gesagt, Sie sitzen an einer Konsole während einer roboterassistierten Operation. Womit bewegen Sie denn die verschiedenen Roboterarme? Mit den Händen oder auch den Füßen oder Augenbewegungen?
Wir haben ja 4 Roboterarme, aber der Operateur hat natürlich nur 2 Hände. Dementsprechend arbeiten wir mit den Händen und den Füßen. Jetzt darf man sich aber nicht vorstellen, dass wir also 2 Hände und 2 Füße parallel und jeder hat einen Arm bedienen, sondern über einen Arm wird die Kamera bedient. Und wenn wir diese bewegen wollen, müssen wir ein entsprechendes Pedal treten, sodass der Roboter weiß, jetzt geht alles über die Kamera. Dann können wir heranzoomen, herauszoomen, wir können die Kamera nach rechts oder nach links bewegen. Und wenn wir wieder die anderen Arme benutzen wollen, dann wird dieses Pedal wieder losgelassen. Dann gibt es einen Haltearm. Das heißt, wenn wir ein anderes Pedal treten, können wir einen Arm benutzen, um Gewebe zu halten, wegzuhalten zum Beispiel. Und wenn wir dieses Pedal dann wieder treten, dann bleibt der statisch so stehen, ohne dass wir in irgendeiner Weise diesen Arm noch bewegen können. Damit haben wir dann aber wieder die anderen 2 Arme zur Verfügung und damit zu operieren, zu arbeiten.
Sie hatten ja vorhin schon gesagt, dass die Speiseröhre sehr nah an der Luftröhre und an der Hauptschlagader liegt. Wenn Sie nun ein Kamerasystem benutzen, mit dem Sie ja sozusagen innen drin sind, im Brustkorb und im Bauchraum, fehlt Ihnen dann nicht die Aufsicht, damit Sie genau solche Strukturen genau erkennen können?
Das ist das, woran man sich beim Roboter tatsächlich erst etwas gewöhnen muss. Man hat eine 10-fache Vergrößerung und ein relativ kleines Blickfeld. Das heißt, wir sehen eine sehr kleine Fläche sehr groß. Dadurch braucht man ein sehr gutes räumliches Denkvermögen. Wenn man sich aber einmal daran gewöhnt hat, dann überwiegen natürlich die Vorteile, dass man alles sehr präzise sehen kann und Strukturen wie Nerven, Lymphknoten, Gefäße extrem gut erkennen kann. Die Übersicht beim offenen Verfahren ist dann natürlich etwas besser, aber man kommt nicht so nah heran. Im Detail kann man dann nicht mehr so gut sehen.
Dauert denn eigentlich eine Operation mit dem Roboter länger als ohne?
Grundsätzlich dauern minimalinvasive Operationen länger als offene Operationen. Das kann man, glaube ich, fast für alle Operationen, die wir machen, kann man das sagen. Mit dem Roboter ist es dann schon noch mal ein bisschen länger als auch bei den klassisch minimalinvasiven Verfahren, da man ja auch den Roboter erstmal an den Patienten heranbringen muss, andocken muss, positionieren muss. Allerdings ist danach die Operation deutlich einfacher für den Operateur durch die schon eben genannten Vorteile, sodass am Ende dauert eine Operation vielleicht 1 Stunde, 1,5 Stunden länger. Nehmen wir jetzt mal die bösartigen Speiseröhreneingriffe, als wenn man es jetzt offen machen würde. Aber dafür sind natürlich die Vorteile für den Patienten immens.
Nun kennt jeder, der mit Computern arbeitet oder mit Software, das Problem, dass die sich irgendwann mal aufhängt. Wie groß ist denn die Gefahr von Fehlfunktionen oder einem Systemabsturz während einer Operation?
Also ich habe bislang noch keinen Systemabsturz erlebt. Natürlich, rein theoretisch gibt es dieses Risiko, aber der Roboter hat einen eigenen Stromkreislauf, der läuft nicht über die anderen Internetschnittstellen. Wenn irgendetwas passieren sollte, kann man ihn ja jederzeit händisch abdocken, wieder wegnehmen vom Patienten und dann die Operation entweder klassisch minimalinvasiv oder offen beenden. Also für den Patienten gibt es dadurch kein Risiko oder keinen Nachteil.
Sie haben ja schon von Vorteilen für die Patientinnen und Patienten gesprochen. Spüren die denn eigentlich, ob sie roboterassistiert operiert wurden oder nicht?
Während der Operation merken Sie das natürlich nicht. Da sollten Sie in Narkose sein und das nicht bemerken. Aber hinterher merken die Patienten das durchaus. Da Sie aber nicht den direkten Vergleich haben, Sie sind ja nicht auch offen operiert worden, ist Ihnen das vielleicht gar nicht so bewusst. Aber es gibt ganz klare Daten, dass die Patienten sehr viel schneller wieder fit sind, beweglich sind. Die Lungenentzündungsprobleme sind sehr viel seltener, eigentlich nur 40%, also 60% weniger als bei offenen Verfahren, weil man den Brustkorb nicht so weit aufmachen muss, Rippen nicht gebrochen werden, nicht so viele Schmerzen bestehen. Die Patienten können hinterher freier atmen, besser durchatmen. Wenn sie das machen können, ist auch das Lungeninfektionsrisiko nicht so groß, weil die Lunge besser belüftet ist. Dann durch die kleinen Schnitte, sowohl am Bauch als auch am Brustkorb, gibt es weniger Schmerzen. Man bewegt sich also schneller, möchte auch schneller aufstehen, was wiederum den Kreislauf schneller in Gang bringt. Am Ende ist es für die Patienten schon, das ist auch in vielen Studien gezeigt worden, ein signifikanter Vorteil.
Wenn die Patienten nach einer roboterassistierten OP schneller wieder fit werden, können die dann auch schneller wieder nach Hause?
Ja, das ist tatsächlich der Fall. Die Patienten sind im Schnitt 7 bis 10 Tage früher wieder zu Hause, als wenn sie offen operiert werden.
Vielen Dank für die Informationen, Herr Professor Ulrich.
Sehr gerne. Herzlichen Dank.
Das war der Primo Medico Fachärzte Talk mit Susanne Amrein. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.